Es ist schön, hier zu sein. Es tut gut, in bekannte Gesichter zu sehen. Es ist auch gut, mit euch wieder zusammen zu sein. Wir haben ja eine Woche lang ganz viel Zeit miteinander verbracht. Und ihr habt ja einen kleinen Einblick bekommen in die Vielfalt dieser Woche, in das, was alles auf dem Programm stand, wobei es sicherlich schwierig ist, so die Dauer einer ganzen Woche innerhalb von 30 Minuten wiederzugeben. Worüber ich mich ganz besonders gefreut habe in dieser Woche war, dass wir in einer Zeit, in der wir eigentlich sagen, dass die Menschheit, dass Menschen, dass vor allem junge Menschen sich immer weniger um Gott scheren, sagen wir es mal ganz platt, oder mit Gott was zu tun haben wollen, dass wir dort ganz, ganz viel Zeit uns genommen haben, uns über Gott nachzudenken, über das, was er für uns bedeutet, welche Rolle er in unserem Leben spielt. Und einen Teil davon, von dieser Zeit, von diesen Eindrücken, ein Thema aus der Reihe, die wir dort besprochen haben, möchte ich auch gerne jetzt in diesen Rahmen weitergeben. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Zeit, es ist etwa 8, 9 Jahre her, da waren wir frisch verheiratet, waren zu Besuch bei meinen Eltern und plötzlich übergaben sie mir einen Brief, der noch auf meine alte Adresse gerichtet an mich adressiert war. Und als ich diesen Brief öffnete, war ich doch sehr schockiert. Es war eine Einladung zu einer Beerdigung. Zu einer Beerdigung eines Schulfreundes von mir. Dieser Freund, mit dem ich einige Jahre meines Lebens in der Schulzeit zusammen war, war plötzlich auf einem Heimflug in der Privatmaschine seines damaligen Firmenchefs abgestürzt und zu Tode gekommen. Er muss so 22, 23 Jahre alt gewesen sein und eigentlich stand ihm nach unserer Einschätzung so die Welt offen. Sein Abitur hatte er mit mir zusammen gemacht und er war Jahrgangsbester. Er hatte sein Abitur mit Summa cum laude bestanden, mit dem bestmöglichen Abschluss. Alle Fächer sehr gut. Gleich danach hatte er eine lukrative Anstellung bei einer Firma in Süddeutschland bekommen. Er als Schulabgänger übernahm sofort den gesamten IT-Bereich, den Computerbereich einer Firma mit Sitz im In- und Ausland. Er musste das Ganze betreuen. Im Grunde genommen hatte er von uns allen, die wir mit ihm diese Schule beendet hatten, die besten Zukunftsaussichten. Das wurde auch gesagt. Man hat ihn gratuliert zu seinem Abschluss. Er hatte eigentlich den Weg offen. Eigentlich hatte er alles richtig gemacht. Er hatte sich angestrengt, er hatte viel gelernt, er hat eine fantastische Chance bekommen. Und plötzlich ist alles vorbei. Plötzlich zählt das alles nichts mehr. Plötzlich fragt keiner danach, welche Noten du hattest in der Schule, wie du aussiehst, was du vorhattest, welchen Job du gerade gemacht hast. Plötzlich ist das Leben vorbei. Und auf der Beerdigung traf ich dann viele meiner Klassenkameraden, waren alle sehr bestürzt, sehr erschrocken, fassungslos. Niemand konnte verstehen, warum gerade er, warum er mit so einem tollen Abschluss, mit solchen Aussichten, warum war er so früh dran? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht so gerne auf Beerdigungen. Ich weiß, dass ich als Kind zum ersten Mal eine miterlebt habe. Und das, was da passiert ist, all diese Stimmung, die Trauer, diese Tränen, das war nichts, was ich gerne miterleben wollte. Das hat mir Angst gemacht. Es sind jetzt einige Wochen her, da haben wir unsere Mama beerdigt, die wir hier auch verabschiedet haben. Und es war wieder so. Wieder dieses beklemmende Gefühl, dieser Moment, wo man sich verabschiedet, wo man merkt, das ist jetzt vorbei. Wo man sieht, wo vielleicht der Sarg in das Grab hinabgelassen wird, wo man einfach merkt, man steht ohnmächtig davor. Das ist ein ganz schwieriger Moment. Er ist deshalb schwierig, weil man nichts ändern kann. Wenn man so hilflos ist Und ich wette, es gibt ganz viele Menschen, die alles dafür geben würden, alles, was sie besitzen, um so einen Menschen wieder da zu haben. Um ihn wieder lebendig zu machen. Und gleichzeitig ist man da und man kann nichts machen. Ohnmächtig, hilflos, voller Trauer. Aber das ist auch ein Moment, wo man oft aufwacht, wo man so rausgerissen wird aus dem Alltag, aus dem Trott, in dem man lebt. Wo man realisiert, dass man halt nur einmal lebt. Dass man nur diese eine Chance hat. Wo einem bewusst wird, dass der Tod der größte Feind von uns Menschen ist, der immer wieder zeigt, dass er Macht über uns hat. Es ist ja oft so, dass wir Menschen uns hier auf der Erde sehr schön einrichten. Dass wir uns hier einrichten, dass wir uns hier vielleicht auch als Herrscher aufspielen. Der eine gibt damit an, dass er möglichst erfolgreich ist, viel Geld hat. Ein anderer damit, dass er gut ankommt bei den Menschen, dass er Einfluss hat, dass er mit ihnen reden kann. Noch andere, die sind überzeugt von sich und ihrer Schönheit und sie präsentieren das. Andere mit ihrer Schlagfertigkeit, mit ihren Ideen, die sie haben. Wir alle leben hier und wir alle stecken irgendwie drin in diesem System, in diesem Sog. Es gibt irgendein neues Schönheitsideal und man sieht einfach, wie die gesamte Menschheit, wie die Gesellschaft dem hinterher rennt. Da kommt ein neuer Modetrend und wieder rennen alle los und es muss diese Hose sein, es muss der Schuh sein. Es muss diese Kleidung sein. Und bei den Eltern ist es doch genauso. Wir machen uns doch nichts vor. Da ist es ein neues Handy auf dem Markt und dann ist das der Renner, das muss es dann sein. Oder vielleicht irgendwas anderes, was gerade jeder haben muss. Und wisst ihr, wenn man den Umfragen glauben darf, das machen ja nicht nur die Christen, sondern auch säkulare Unternehmen, dann stellt sich heraus, dass die meisten Menschen, so ergeben sich die Umfragen, irgendwie am besten reich, gut aussehend, erfolgreich und beliebt sein wollen. Das sind die Top 4 der Umfragewerte. Das sind die Ziele, die wir anstreben. Möglichst erfolgreich, gut aussehend, reich, beliebt. Bis wir vor seinem offenen Grab stehen. Und plötzlich scheint all das, was wir gerade eben noch so ganz, ganz dringend brauchten, wovon wir so fest überzeugt waren, dass wir es unbedingt haben müssten, was absolut wichtig war, plötzlich scheint all das an Wert zu verlieren. Wir stehen da und sehen, wie uns ein lieber Mensch für immer verlässt und um uns herum werden diese Dinge, denen wir gerade noch hinterhergejagt sind, weil wir sie unbedingt haben wollten, immer unwichtiger. Sie verlieren an Bedeutung. Angesichts dessen, womit wir an einem offenen Grab konfrontiert werden, verliert alles andere an Einfluss und Bedeutung. Der Tod ist der größte Feind des Menschen. Und das Letzte, was so ein Mensch sagt, ist ja oft besonders wichtig. Und es wird aufbewahrt für die Nachwelt. Und von einigen ganz bekannten Menschen kennen wir ihre letzten Worte. Churchill, englischer Premierminister während des Zweiten Weltkriegs, sagte zum Ende seines Lebens: Welch ein Narr bin ich gewesen. Über Napoleon wird geschrieben: Der Kaiser stirbt von allen verlassen auf diesem schrecklichen Felsen und sein Todeskampf ist furchtbar. Sir Thomas Scott, Präsident des englischen Oberhauses, sagte: Bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß ich und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Wir Menschen haben Angst davor. Wir haben Angst vor dem Tod, vor dem, was danach kommt. Die Frage ist, warum? Warum ist das so? Denn eigentlich ist es ja so, dass es nichts Überraschendes ist. Jeder muss da durch. Niemand kann sich davor schützen. Niemand kann dies umgehen. Niemand wird verschont. Und wir alle wissen das. Seit tausenden von Jahren werden jeden Tag Menschen geboren. Sie kommen auf diese Erde, sie leben ihr Leben und seit tausenden von Jahren sterben Menschen jeden Tag und verlassen diese Welt. Müssten wir uns nicht langsam an diesen Gedanken gewöhnt haben? Müssten wir nicht langsam mal verstanden haben, wie das Ganze abläuft? Müssten wir nicht mal langsam eine Immunität gegen diese Angst entwickelt haben, dass wir damit rechnen, dass wir damit umgehen können? Müssten wir nicht langsam lernen, uns in dieser Hinsicht anders zu verhalten? Und doch sieht man immer wieder dieselben Gesichter, dieselben Gefühle, dieselben Haltungen beim Tod eines Menschen. Der Tod ist und bleibt der schlimmste Feind des Menschen. Aber wenn wir die Bibel genau lesen und uns auf die Suche nach Antworten begeben, dann finden wir etwas, was uns erstaunt, denn das war nicht immer so. Es gab mal eine Zeit, da wussten die ersten Menschen überhaupt nicht, dass es diesen Begriff des Todes überhaupt gibt. Sie kannten dieses Wort überhaupt nicht. Es gab keinen Tod. Die Natur um die Menschen herum, die kannte keinen Verfall. Die Blätter blieben an den Bäumen, sie fielen nicht runter. Sie wurden nicht gelb. Die Natur kannte kein Sterben. Die Tiere töteten sich nicht. Die Menschen kannten keinerlei Angst vor dem Tod, weil es den Tod, das Sterben, das Ende des Lebens überhaupt nicht gab. Die Menschen, die Natur, die gesamte Schöpfung war angelegt für die Ewigkeit, so sagt es die Bibel. Geschaffen für ein immerwährendes, immer fortdauerndes Leben, ohne Ende. Gott hatte das so gewollt. Er hatte den Menschen geschaffen, weil er ihn bei sich haben wollte, mit ihm Zeit verbringen wollte. Er wollte mit ihm reden, mit ihm zusammen sein. Er wollte, dass es seinen Geschöpfen, dem Menschen, in diesem Paradies, in den er ihn gesetzt hatte, damit es ihm gut ging. Und er bewahrte ihn vor der Angst. Es gab keinen Tod. Gott hatte ihn nach seinem Ebenbild geschaffen für ein Leben in Ewigkeit. Und Gott tut alles für diesen Menschen. Wir müssen mal reingucken, was da steht. Er stampft ein komplettes Universum aus dem Nichts für diesen einen Menschen. Ein Universum, von dem die Wissenschaftler sagen, es gibt kein Ende. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Für den einen Menschen schafft Gott das. Er schafft für diesen Menschen ein Paradies, einen Ort der vollkommenen Schönheit, der absoluten Harmonie, der Vollkommenheit und Geborgenheit. Er kreiert diesen Ort mit Pflanzen und Früchten, in die man sich am liebsten reinlegen würde. So lecker sind die. Er schafft die faszinierendsten Lebewesen und setzt diese in das Paradies. Und als er merkt, dass es den Menschen trotz all dieser Vollkommenheit und dieser Schönheit immer noch nicht gut geht, da schafft er ihm eine Gefährtin, eine Frau, eine Begleitung. Einen Menschen, der ihn vollkommen ergänzt. Gott tut alles. Alles für die Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Alles, damit es ihnen gut geht. Und auf einmal geht etwas ganz fürchterlich schief. Die beiden ersten Menschen, Adam und Eva, geraten in eine ganz, ganz schlimme Versuchung. Der Teufel als Feind Gottes, als Gegner Gottes, versucht Gott weh zu tun, ihn zu schaden. Und er verführt diese beiden Menschen, damit sie sich gegen ihren Schöpfer wenden. Gegen ihren besten Freund, der ihnen dieses Leben ermöglicht hat. Und die beiden ersten Menschen, sie sündigen. Und wir lesen das in 1. Mose 3. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr geschaffen hatte. Und sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Da antwortete die Frau der Schlange, wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Da sagte die Schlange zur Frau, auf keinen Fall werdet ihr sterben. Gott weiß schon, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum sei, durch den man klug werden könne. So nahm sie von der Frucht, aß und gab auch ihrem Mann neben ihr und er aß auch. Da gingen ihnen beiden die Augen auf und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Da flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen daraus. Und als sie nun aber die Stimme Gottes des Herrn hörten, der sich in der Abendkühle im Garten erging, versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes mitten unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, aber rief die Menschen und sagte ihnen: Adam, wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte dich im Garten, da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Und er fragte: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von jedem Baum gegessen, von dem ich dir verboten hatte, zu essen? Der Mensch antwortete: Die Frau, die du mir gegeben hast als Gefährtin, hat mir von dem Baum gegeben. Da habe ich gegessen. Da sagte Gott der Herr zu der Frau: Was hast du getan? Und die Frau erwiderte: Die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Und plötzlich legt sich ein erster Schatten über dieses eigentlich so perfekte, so vollkommene Leben der ersten Menschen. Mit ihrer Entscheidung, dem Teufel mehr zu glauben als ihrem Freund, ihrem Schöpfer, ihrem Gott. Mit ihrer Entscheidung, sich ganz bewusst gegen Gott zu stellen, etwas zu tun, was er ihnen verboten hatte. Mit dieser Entscheidung kommt das Böse in das Leben der Menschen. Und mit dieser Entscheidung, diese Frucht zu nehmen, sie zu essen und sich damit gegen Gott zu stellen, mit dieser Entscheidung holen die ersten Menschen den Tod auf diese Erde. Wir lesen in Römer 5, Vers 12: Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde kam der Tod. Und er hat alle Menschen erreicht, weil sie alle gesündigt haben. Und wir lesen in Römer 6, 23: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Weil wir Menschen sündigen, müssen wir sterben. Und wisst ihr, ich glaube, Adam und Eva, die hat es ganz besonders hart getroffen. Denn sie kannten ja beides. Sie waren doch im Paradies. Sie kannten das Vollkommene. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Und auf einmal, durch eine Sünde, verlieren sie all das Schöne, all das Herrliche und sie werden in ein völlig anderes Leben gebracht. Mit einer konkreten Sünde die vollkommene Zerstörung. Das Vertrauen und die Sicherheit wird ihnen genommen. Wir lesen, dass sie sich verstecken vor Gott. Plötzlich haben sie Angst. Der Friede ist zerstört. Wir lesen davon, dass Gott ihnen Kleidung gibt aus Tierfellen. Das bedeutet, dass jetzt Tiere sterben. Es kommt zu Feindschaft zwischen Mensch und Tier. Es kommt zu Misstrauen und gegenseitiger Beschuldigung. Die Frau, die du mir gegeben hast. Es kommen die Schmerzen in die Welt, Mühe, Not, Hunger. Es kommt zur Entfernung aus der Gegenwart Gottes und damit zum Bruch in der Beziehung zu Gott. Und letztendlich kommt damit der Tod in das Dasein des Menschen. Und wisst ihr, wenn wir uns diesen Text, den wir gerade gelesen haben, genau anschauen, sehen wir, dass Gott nach dem Sündenfall mit einer grundsätzlich veränderten Haltung spricht. Einige Verse zuvor haben wir gelesen: Als sie nun aber die Stimme Gottes des Herrn hörten, der sich in der Abendkühle im Garten erging, versteckten sich Adam und Eva. Kurz nach dem Sündenfall ist das passiert. Und wenn wir diesen Blick mal weg von den Menschen auf Gott richten, dann finde ich das ganz fantastisch, was hier steht. Gott geht im Garten spazieren. Das steht hier. Der sich in der Abendkühle im Garten erging. Er geht im Garten spazieren und er ist auf der Suche nach diesen Menschen, die er geschaffen hat. Das klingt so, als würde Gott so auf dem Tee vorbeikommen. Das bedeutet für mich, oder das sehe ich, dass Gott den Menschen hier erlaubt hat, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Er hat sich runtergelassen auf ihre Ebene, auf ihr Niveau und er hat Gemeinschaft mit ihnen. In einem vertrauten Rahmen. Er geht, genießt die Kühle des Abends und ist auf der Suche nach den Menschen. Doch mit dem Moment der Offenlegung der Sünde wo die beiden zugeben, ja, wir haben davon gegessen, verändert sich das plötzlich. Plötzlich begegnet Gott ihnen nicht mehr in diesem persönlichen Rahmen und er verändert seine Haltung und er zieht sich zurück und er erlaubt ihnen nicht mehr, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Aufgrund der Sünde von Adam und Eva verlässt Gott. Nein, er muss diese Beziehung verlassen und er offenbart sich ihnen als Heiliger, als allmächtiger Herrscher des Universums. Und in der Überlieferung des Sündenfalls sehen wir sehr klar und sehr eindeutig, wie diese Beziehung sich verändert. Die Menschen verstecken sich, die Beziehung ist gestört und dieses Verstecken ist das erste Schuldgefühl der Menschen. Vielleicht wissen sie gar nicht genau, was das ist, aber sie merken, irgendwas stimmt nicht. Wir können Gott nicht mehr in die Augen sehen mit dem, was wir getan haben. Adam erklärt, warum sie sich versteckt haben. Es kommt zu gegenseitiger Anschuldigung. Und in diesem Moment sehen wir diesen Bruch. Und ich möchte das mal lesen, weil es sehr eindeutig ist zu dem, was wir gerade gelesen haben. Ab Vers 14, ich lese weiter. Da sagte Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allen Tieren, den Wilden und den Zahmen. Du sollst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir nach dem Kopf treten und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Beschwerden schaffen in deiner Schwangerschaft. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Du wirst Verlangen haben nach deinem Mann. Er aber soll herrschen über dich. Und zum Mann sagte er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden um deinetwillen verflucht. Mit Mühsal sollst du dich dein Leben lang von ihm nähren. Er soll dir Dornen und Gestrüpp tragen und das Kraut des Feldes sollst du essen. Du sollst im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen, bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist. Denn Erde bist du und Erde musst du wieder werden. Und der Mensch nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte dem Menschen und seiner Frau Fellröcke und bekleidete sie damit. Und dann sprach er, ja, der Mensch ist jetzt geworden wie unser einer. Er kann Gut und Böse unterscheiden. Dass er nur nicht noch seine Hand ausstrecke und sich am Baum des Lebens vergreift und ewig lebt. Darum schickte Gott, der Herr, ihn aus dem Garten Eden fort, damit er den Boden bebaue, von dem er genommen war. Er vertrieb die Menschen und ließ die Cherubim sich östlich vom Garten Eden lagern. Sie aber und das zuckende Flammenschwert bewachten den Weg zum Baum des Lebens. Von nun an, das haben wir gerade gelesen, spricht und handelt Gott nicht mehr als jemand, der den Menschen erlaubt, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Ab diesem Zeitpunkt tritt Gott als Heiliger, als allmächtiger und universeller Herrscher in Erscheinung. Er verflucht die Schlange und bestraft sie für ihren Ungehorsam. Er verflucht die Erde und damit die Grundlage unseres Lebens bis heute. Er spricht Strafen für Adam und Eva aus, die bis heute unser tagtägliches Leben bestimmen. Und der Auslöser für diesen langwierigen, für diesen so bedeutenden Prozess der Trennung ist die Sünde von Adam und Eva. Eigentlich, wenn wir jetzt in die Zeitungen gucken, in die Nachrichten und sehen, was alles in der Welt passiert, ist das, was die beiden getan haben, eine Kleinigkeit. Sie haben niemanden getötet, sie haben niemanden umgebracht. Sie haben nur eine Frucht gegessen, die sie nicht essen durften. Aber wie klein dieses Vergehen auch sein mag, Gott hasst Sünde. Er kann mit Sünde nicht leben. Und selbst diese Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was heute alles passiert, selbst diese Kleinigkeit führt zur Trennung. Ich möchte euch, um das zu verdeutlichen, eine Geschichte erzählen, die das etwas näher erklärt. Die Geschichte beginnt mit dem Tod eines Menschen. Es ist Februar 1984 und es ist der letzte Tag, an dem die Mutter Carol Ann zum ersten und zum letzten Mal ihren Sohn David oder David berührt. Nachdem die Ärzte sie und ihren Mann ins Krankenhaus gerufen haben, lebt David nur noch wenige Stunden. Und am Ende dieses Tages stirbt er. David ist damals gerade 12 Jahre alt und er hat sein ganzes Leben von der Außenwelt abgeschirmt in einem sterilen Plastikschutzzelt verbracht. Weder seine Eltern noch die Ärzte oder Pfleger haben ihn jemals mit der bloßen Hand berührt. Immer ist ein Schutzanzug oder sind Schutzhandschuhe dazwischen. Seit seiner Geburt litt David an einer seltenen Erbkrankheit, die bewirkte, dass sein Körper kein Immunsystem ausbilden kann. Das bedeutet, jeder kleine Schnupfen, jede kleine Krankheit ist für ihn tödlich. Sofort nach der Geburt haben die Ärzte ihn in eine sterile Plastikbox gelegt und diese als Übergangslösung gedachte Abschirmung entpuppte sich aber im Laufe der Jahre als einzig mögliche Behandlungsmethode, um David vor Krankheitserregern zu schützen. Nachdem seine körperliche Entwicklung zunächst normal verläuft, kam es aber zu ersten psychischen Störungen, als David mit einem Spielzeug diese Schutzhaut verletzt und die Ärzte ihn aufklären, was passiert, wenn er sein Zelt verlässt. Sein Zustand verschlechtert sich in der Folgezeit und er hat panische Angst davor, sich irgendetwas einzufangen, ein Virus, sodass die von der NASA eigens entwickelte Technik für Außenausflüge nur 6-mal zum Einsatz kommt. Und im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern ist David weit unterentwickelt. Er hat nur ein eindimensionales Weltbild und kann mit uns ganz selbstverständlichen Alltagsdingen überhaupt nichts anfangen. So kann er zum Beispiel überhaupt nicht erklären oder beschreiben, was der Begriff Wind ist. Er kennt das nicht, weil er es nie erlebt und gespürt hat. Als ein neues Verfahren der Knochenmarktransplantation auf den Markt kommt oder erforscht wird, probieren die Ärzte das bei ihm aus. Seine Schwester stellt sich als Spenderin zur Verfügung und zunächst scheint der Versuch tatsächlich erfolgreich zu sein, doch wenige Tage später müssen die Ärzte feststellen, dass irgendetwas schiefgelaufen ist. Und der Körper von David hat einen Virus. In sehr kurzer Zeit ist Davids schutzloser Körper mit Tumoren übersät und er hat keinerlei Abwehrkräfte, um sie bekämpfen zu können. Und als die Mutter das sieht, dass dieser Kampf ihres Sohnes jetzt erfolglos sein wird, hoffnungslos sein wird, bittet sie die Ärzte darum, ihn endlich da rauszuholen. Und das ist das erste Mal und auch das letzte Mal, dass die beiden einander anfassen und berühren können. Denn wenige Stunden später ist das Leiden von diesem Jungen beendet und er stirbt am 22. Februar 1984. Es ist schon interessant, dass uns so ein Schicksal berührt, uns mitnimmt. Ich kann mir vorstellen, dass viele innerlich so Mitleid haben mit diesem Jungen und sich gar nicht vorstellen können, was ist das für ein Leben? 12 Jahre lang auf 3-4 Quadratmetern eingesperrt in so einem Plastikzelt. Dass man sich gar nicht ausmalen möchte, wie es der Psyche dieses Menschen geht, der Seele dieses Jungen oder seiner Eltern. Ein Schicksal, das uns mitnimmt und berührt. Aber eigentlich geht es uns doch genauso, oder? Im Grunde genommen passiert uns doch genau das, was David und seine Eltern mitgemacht haben. Unsere Beziehung zu Gott, die eigentlich auf Gemeinschaft angelegt war, wo Gott eigentlich gesagt hat, ich möchte mit euch Zeit verbringen. Ich möchte auf einen Tee vorbeikommen. Ich möchte Nähe, Umarmungen, Gemeinschaft haben. Diese Beziehung kann nicht ausgelebt werden, weil es etwas gibt, was zwischen uns steht. Weil es etwas gibt, das eine wirkliche Nähe und sei es eine kurze Berührung, eine flüchtige Umarmung, verhindert. Denken wir doch mal an David und seine Familie. Das, was zwischen ihnen stand, war höchstens 1-2 Millimeter dick. Plastik. Es hätte auch noch dünner sein können. Aber es verhinderte jegliche Nähe. Genau das ist mit der Sünde. Die Sünde kann noch so klein, noch so gering sein. Sie kann noch so unbedeutend sein. Sie steht zwischen uns und Gott. Sie trennt uns von Gott, sodass wir keine Gemeinschaft mit ihm haben können. Und es reicht eine einzige Sünde. Die Bibel sagt sehr eindeutig, dass wir alle Sünder sind. Es gibt niemanden, der gerecht ist. Niemanden, der vor Gott bestehen könnte. Gott ist so rein, so heilig, so gerecht, dass jeder Mensch, der in seinem sündigen Zustand in Gottes Nähe treten würde, auf der Stelle getötet würde. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, da sagt Mose, der sehr viel mit Gott in Kontakt tritt, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Er sagt noch nicht mal, ich möchte dir begegnen, ich möchte nur deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ich erlaube es dir, aber ich werde dich vor meinem Glanz schützen, ich werde dir die Augen zuhalten, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss auf der Stelle sterben. So heilig, so rein, so gerecht bin ich. Weil wir Menschen immer noch Sünde in uns haben, auch wenn wir uns zu Gott bekehrt haben, auch wenn wir mit ihm ein Leben führen, sündigen wir trotzdem jeden Tag. Weil wir immer noch Sünde in uns haben, sind wir getrennt von Gott. Weil wir sündig sind, leben wir in dieser Welt voller Leiden, voller Elend und Verderben. Weil wir sündig sind, müssen wir alle sterben. Und irgendwann kommt eine Zeit, da Gott zu uns sagen wird, es ist genug. Deine Zeit ist jetzt um. Zu Beginn dieser Woche las ich in der Zeitung, dass bei uns in der Nähe ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. 20 Jahre alt, auf dem Weg zur Arbeit, mit einem Linienbus zusammengeprallt. Und als ich dann zur Schule kam, stellte sich heraus, es war der Bruder eines unserer Schüler, der dort getötet worden ist. Der Tod ist da. Er ist real. Er begleitet uns jeden Tag. Auch wenn wir ihn am liebsten aus unseren Gedanken und aus unserem Alltag verbannen würden. Und egal, ob es mir nun schwerfällt oder nicht, ob ich das nun möchte oder nicht, und auch du, wir alle müssen uns bewusst werden, dass wir irgendwann einmal sterben werden. Und es wäre fahrlässig, wenn wir so tun würden, als wäre das etwas, das uns nichts angeht. Als wäre das etwas, womit wir gut leben könnten. Als würde das nur die anderen etwas angehen. Wir finden in der Bibel ein Gebet, das ich sehr, sehr wichtig finde. Es ist ein Gedanke, eine Aussage, die mich seit mehreren Monaten begleitet. Mose, der Anführer der Israeliten, betet, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Ich finde es sehr interessant, wie Mose hier betet. Er betet nicht, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich leben kann. Nein, er bittet und er betet um Klugheit. Was heißt das? Wie werde ich klug? Was muss ich wissen? Was muss ich beherrschen können, damit ich sagen kann, ja, ich habe es verstanden, ich bin klug. Ich kann mich darauf vorbereiten. Zum Ersten muss ich verstehen und einsehen, dass der Tod eine Folge der Sünde ist. Ich muss verstehen, dass der Tod ein sichtbares Zeichen für die Trennung von Gott ist. Genauso wie wir liebe Menschen von uns gehen sehen und wir unter diesem Schmerz leiden, unter dieser Lücke, die dieser Mensch hinterlässt, unter dieser Trennung leiden, genauso leidet auch Gott unter der Trennung zu uns. Gott hat uns geschaffen. Er wollte dich hier haben auf der Welt. Er wollte, dass du da bist. Er will mit dir Kontakt, Gemeinschaft haben und er leidet unter der Trennung. Zum Zweiten muss ich verstehen, dass ich mich auf diesen Zeitpunkt vorbereiten muss. Damit ich mit planen und rechnen muss, dass ich irgendwann sterben werde. Dass ich angesichts dieser feststehenden Tatsache nicht einfach in den Tag oder in mein Leben hineinleben kann, sondern dass ich mir auch ganz konkret die Frage nach dem Danach stellen muss. Ich muss verstehen, dass es nicht Gottes Ziel und Absicht ist, den Menschen in diesem Zustand der Trennung, in diesem Zustand der Angst und des Todes zu lassen. Und ich muss verstehen, dass Gott sich eine Lösung hat einfallen lassen. Weil Gott uns über alles liebt, schickt er seinen Sohn Jesus Christus. Und ich muss verstehen, dass ich Jesus brauche, um diese Trennung zu überwinden. Ich muss verstehen, ich muss glauben und ich muss annehmen, dass Gott mich bei sich haben möchte. Dass er mich gewollt hat. Dass er will, dass ich mit ihm Zeit in der Ewigkeit verbringe. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Ich möchte euch zum Abschluss eine kurze Geschichte lesen, die sehr viel aussagt. Es geht um eine Familie, die Rogers sind Christen und der Vater hat ein großes Interesse daran, dass seine Kinder auf diesem Weg mit Jesus vorankommen. Und er fordert sie oft mit Fragen heraus, um zu sehen, ob sie ihres Heiles sicher sind. Manchmal bittet er auch darum, ihre Beziehung zu Jesus Christus in ihren eigenen Worten zu schildern. Eines Tages war der 7-jährige Jimmy an der Reihe, zu erklären, warum er überzeugt ist, dass er ewiges Leben hat. Und Jimmys Version lautete so: Ich denke, im Himmel wird es irgendwie so sein. Eines Tages, wenn wir alle in den Himmel kommen, wird der große Engel aus dem großen Buch die Namen von allen Leuten vorlesen, die dann dort sind. Dann wird er auch zu Familie Rogers kommen und sagen: Papa Rogers? Und Papa wird sagen: Hier. Und dann wird er sagen: Mama Rogers? Und Mama wird sagen: Hier. Und dann wird der Engel sich ein wenig bücken und Susie Rogers und Mavis Rogers rufen und sie werden beide sagen: Hier. Jimmy machte eine Pause, holte tief Luft und fuhr fort: Und schließlich wird dieser große Engel meinen Namen vorlesen: Jimmy Rogers. Und weil ich noch klein bin und er mich vielleicht übersieht, werde ich hochspringen und ganz laut: Hier! Rufen, damit er auch ganz bestimmt weiß, dass ich da bin. Nur wenige Tage später gab es einen Unfall. Ein Auto fuhr den kleinen Jimmy Rogers an, als er über die Straße lief, um den Schulbus zu kriegen. Er wurde sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und die ganze Familie wurde herbeigerufen. Sein Zustand war kritisch. Die Familie versammelte sich um das Bett, in dem der kleine Jimmy nun bewegungslos, bewusstlos und ohne Hoffnung auf Heilung lag. Die Ärzte hatten getan, was in ihrer Macht lag. Jimmy würde wahrscheinlich die folgende Nacht nicht überleben. Die Familie betete und wartete. Spät in der Nacht schien sich der kleine Junge ein wenig zu rühren. Sofort rückten alle näher an sein Bett. Sie sahen, wie er seine Lippen bewegte. Ein einziges Wort war alles, was er sagte, bevor er aus dem Leben schied. Aber was für ein tröstendes und hoffnungsvolles Wort ließ er seiner trauernden Familie da. Mit der klaren Stimme eines kleinen Jungen, laut und deutlich genug, dass alle es hören konnten und verstehen konnten, sagte der kleine Jimmy ein Wort: Hier. Und dann starb er. Hier, Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du heute weißt und eine Sache mitnimmst, dass Jesus da ist, dass er auf dich wartet und dass er dich dabei haben möchte. Vielleicht schleppst du dich schon seit Wochen, Tagen, Monaten, Jahren, ich weiß es nicht, mit Dingen herum, die dir wehtun. Vielleicht ist es etwas, was du noch nicht geklärt hast. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die dich belasten, die dir die Freude nehmen, die dich vielleicht auch nachts nicht schlafen lassen, die dich bedrücken oder traurig machen. Jesus möchte, dass wir damit rechnen, dass wir uns darauf vorbereiten, dass das Leben hier nicht alles ist, dass jeder von uns sterben wird. Bringe das alles, was dich belastet, zu Jesus. Kläre das heute mit ihm, damit du, so wie Mose gebetet hat, auch beten kannst: Herr, lehre mich zu bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde und die Ewigkeit mit dir verbringe. Amen.